DW Menschen und Märkte.
Eine deutsche Firma liefert Strom in Afrika. Very trendy, aber auch wirtschaftlich, der Onlinehandel und ein Besuch bei Deutschlands einziger Blumenbörse. Das sind die Themen in unserem vorösterlichen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Wir bringen den Strom dahin, wo es bisher noch keinen gab. Das verspricht die Berliner Firma Mobisol. Hinzuzufügen ist noch, dass es sich um grünen Strom, also erneuerbare Energie, handelt. Das funktioniert durch die Verbindung von Solaranlagen mit Mobilfunktechnologie. Im ländlichen Afrika hat Mobisol bereits 3000 Haushalte elektrifiziert. Meine Kollegin Sabine Kinkertz hat sich die Firma einmal angesehen.
Man muss ein wenig suchen, um die Büroräume von Mobisol in Berlin-Friedrichshain zu finden. Die Firma hat sich im zweiten Hinterhof eines alten Fabrikgebäudes in der vierten Etage eingemietet. Von einem Flur gehen Zimmer ab, in denen Mitarbeiter vor Computern sitzen. Ein Raum ist eine kleine Werkstatt. An allen Wänden hängen Fotos, auf denen Menschen in Afrika zu sehen sind. Menschen, die in Dörfern um kleine Solarpanels stehen, Menschen, die Solaranlagen auf Wellblechdächern installieren, Menschen, die in kargen Räumen vor Fernsehern, Radios oder Laptops sitzen.
Wir sind in Friedrichshain ungefähr 30 Leute, die letztendlich die komplette Infrastruktur technischer Seite, auf der Softwareseite und administrativ bieten, damit unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Tansania, Kenia und Ruanda arbeiten können. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir auch hier im Flur diese ganzen Bilder von unseren Kollegen vor Ort haben, damit wir nie vergessen, dass wir letztendlich Dienstleister sind für diejenigen, die wirklich vor Ort unsere Produkte anbieten.
Sagt Thomas Duvo, einer der strategischen Köpfe der Firma Mobisol. Im Flur ist neben den Fotos auch das zentrale Produkt der Firma ausgestellt. Ein gelber Kasten aus Plastik, so groß wie ein Schuhkarton. Darin steckt nicht nur die Steuerungstechnik für eine Solaranlage, sondern auch eine Mobilfunkkarte, die den Kasten mit der Firmenzentrale in Berlin kommunizieren lässt, egal wo auf der Welt er gerade steht.
In den Ländern, in denen wir unterwegs sind, Tansania, Ruanda und Kenia momentan, haben 85% der Menschen keinen Zugang zu Strom. Und wenn sie Zugang zu Strom haben, dann ist es meistens mit veralteten Generatoren. Wir haben ein Solarsystem entwickelt, was letztendlich aus einem Solarzellenmodul auf dem Dach besteht, einer Batterie und viel Leistungselektronik von deutschen Ingenieuren entwickelt, die letztendlich den Leuten die Möglichkeit gibt, zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich Strom zu Hause selbst zu produzieren.
Die kleinste der bewusst einfach und robust gestalteten Anlagen liefert 30 Watt. In maximal einer Stunde ist sie auf dem Dach installiert, liefert Licht für bis zu 3 Leuchten, betreibt ein Radio und lädt ein Handy auf. Die derzeit größte Anlage erzeugt 200 Watt und reicht damit schon für den Betrieb eines Kühlschranks, die Beleuchtung mehrerer Zimmer, für Stereoanlage und Fernseher. Während eine vierköpfige Familie in Deutschland pro Jahr durchschnittlich 3500 Kilowattstunden Strom verbraucht, kommt eine Familie in Tansania mit einem Zehntel dieser Leistung aus. Da es weitergehende Anfragen von Unternehmern gibt, entwickelt Mobisol derzeit eine 600-Watt-Anlage, mit der, so erzählt Thomas Duvo, auch eine Werkstatt betrieben werden könnte.
In einer Anlage ist jeweils eine kleine SIM-Karte drin, also das, was wir in unseren Handys drin haben. Und jede Stunde meldet jede einzelne Anlage an unsere Datenbank hier in Berlin, ob es der Anlage gut geht. Mir geht's gut, ich produziere Strom. Sollte das nicht der Fall sein, bekommt einer von unseren lokalen Handwerkern, der in den Regionen unterwegs ist, eine SMS geschickt von uns mit der Adresse des Kunden und mit der Bitte, dort sehr schnell vorzusprechen. Das heißt, unter Umständen wissen wir, bevor der Kunde es merkt, dass die Anlage gerade repariert werden muss. Und das ist ein Niveau von Service, was es in Ostafrika relativ selten gibt.
Zum Service gehört auch eine kostenlose Hotline in der jeweiligen Landessprache und die Garantie, dass eine defekte Anlage innerhalb von 72 Stunden wieder Strom produziert. Ganz wichtig für die afrikanischen Kunden ist auch die Mikrofinanzierung. 3 Jahre hat ein Kunde Zeit, um die Anlage abzuzahlen. Dann gehört sie ihm. Je nach Größe der Solaranlage müssen zwischen rund 7 und 33 Euro pro Monat aufgebracht werden. Das ist oft weniger als zuvor für Petroleumlampen oder Dieselgeneratoren ausgegeben werden musste. Die Raten überweist der Kunde via Handy. Bei 97% der Kunden klappe das ohne Probleme, sagt Thomas Duvo.
Wenn ein Kunde mal nicht bezahlen sollte, haben wir die Möglichkeit, die Anlage aus Berlin heraus abzuschalten, was auch funktioniert, weil diese SIM-Karte im System drin ist. Was sehr oft dazu führt, dass sehr kurz darauf letztendlich die nächste Rate dann wirklich bezahlt wird und dann das System wieder angeschaltet wird.
Gemessen am Alter der Firma und der Mitarbeiter ist Mobisol ein Start-up. Gerade einmal 3 Jahre ist es her, da saßen 3 Ingenieure in der sprichwörtlichen Garage in Berlin und entwickelten den Prototyp der Solaranlage. 2012 gab es Pilotprojekte in Tansania und in Kenia. Im April 2013 begann der offizielle Verkauf. Derzeit hat die Firma 3000 Kunden. Bis zum Ende dieses Jahres sollen es mindestens 10.000 sein. Wir haben die Idee, sagt Thomas Duvo selbstbewusst, dass wir bis 2020 zum größten Energielieferanten Afrikas werden könnten. Derzeit verhandelt die Firma mit der Regierung in Ruanda, die bis 2017 rund 70% ihrer Bürger ans Stromnetz bringen will. Aktuell sind es erst 17%.
Wir sind dabei, mit der Regierung momentan nicht zu verhandeln, sondern wirklich zu überlegen, was ist der Beitrag von dezentraler solarer Energie zur Lösung des Problems der Elektrifizierung in Ruanda. Und wir sind offensichtlich mit unserem Produkt so glaubwürdig, dass die Regierung sagt, ja, wir möchten mit euch Mobisol zusammen einen Teil dieser Elektrifizierungsstrategie vorantreiben.
Thomas Duvo und seine Kollegen denken im Moment viel darüber nach, wie sie ein schnelles Wachstum mit dem Erhalt von Qualität und Service in Einklang bringen können. Die Zeit drängt. Gerade hat die Weltbank angefragt, ob die Berliner ihr Produkt in großem Kreis vorstellen können.
Ein Beitrag von Sabine Kinkertz aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Laut Umfragen kaufen 2 von 3 Deutschen im Internet ein. Der Onlinehandel boomt. Allerdings über 40% der bestellten Artikel werden wieder zurückgeschickt, in manchen Branchen sogar 2/3. Das ist ein enormer logistischer Aufwand. Ab Juni können die Retourenkosten auf den Verbraucher umgelegt werden. Fluch oder Segen für die Unternehmen, für Konsumenten, die Einzelhändler, für die Umwelt? Johanna Schneller ist diesen Fragen nachgegangen.
Der kapitalistische Konsumapparat hat eine neue Form der Unterdrückung auf uns gerichtet. Dieser Online-Shop.
Ein Hippie mit langen Locken und Nickelbrille sitzt im Kreis seiner weggetretenen Mitbewohner. Wir befinden uns in der berühmtesten deutschen Wohngemeinschaft, der Kommune 1. Während der Oberhippie doziert, schwenken 2 Frauen empört bunte High Heels. Es gibt eine Verräterin in ihrem Kreis.
Ich wollte es nur mal testen.
Die habe ich in ihrem Schlafsack gefunden.
Und die in ihrem Spind.
Ich kann auch alles wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos.
Schrei vor Glück oder schick zurück.
So klingt das in der Werbung. Onlinehandel ist günstig, Onlinehandel ist modern und fast schon schockierend bequem. Und die Realität? Onlinehandel boomt in Deutschland wie kaum eine andere Branche. Kaum ein Deutscher hat noch nie online geshoppt. Und kaum einer packt mehr Pakete aus als Daniel Balzersack. Täglich. Statt üppiger Locken trägt er eine Glatze, statt Nickelbrille einen Stein im Ohr und statt mit dem Joint hantiert er mit Luftpolsterfolie. Nicht in einer Schwabinger Hippie-WG, sondern in einer Kölner Gewerbehalle. Im Retourenzentrum eines großen deutschen Versandhändlers nimmt der Lagerist die Rücksendungen entgegen. Ob er auch manchmal Grund zum Schreien hat?
Es ist völlig unterschiedlich. Also es ist jedes Mal eine Überraschung, wenn man das Paket aufmacht, wie der Artikel aussieht. Kommt natürlich immer auf den Kunden an. Manche wissen, dass man mit der Ware erstmal sorgsam umgehen muss. Dementsprechend verpacken die es dann auch wieder ordentlich, machen es vielleicht vorher sauber, wenn sie es genutzt haben. Es gibt natürlich auch Kunden, die schmeißen dann die Kaffeemaschine noch mit Kaffee drin wieder ins Paket rein und schicken es uns so zurück.
Hitmeister ist das deutsche Amazon. An den weltweiten E-Commerce-Marktführer kommt das Unternehmen, das für 2014 mit rund 40 bis 45 Millionen Umsatz rechnet, nicht heran. Auch nicht in Sachen Retourenquote, erklärt der Gründer und Chef Gerald Schönbucher.
Bei uns sind es etwa 6-7% der Ware, die zurückkommt an unser Lager. Warum kommt es zurück? Weil einige Leute mit dem Aussehen des Artikels nicht einverstanden sind. Möglicherweise ist auch ein Artikel mal beschädigt, das kommt vor. Und es gibt auch ein paar Spaßvögel, die einfach sowas bestellen, obwohl sie vorher schon wissen, dass sie es eigentlich gar nicht haben möchten und sich das einfach anschauen und wieder zurückschicken.
Mehr als 1,5 Millionen Kunden und knapp 5.000 Händler sind auf dem virtuellen Umschlagplatz registriert in 4.500 Produktkategorien. Vom Buch über den Gartenstuhl bis zum Kühlschrank lässt sich hier vieles bestellen. allerdings nur wenig Kleidung.
Bei Mode ist die Retourenquote deutlich höher als in anderen Produktkategorien. Bei uns ist der Modeanteil eher gering. Das ist der wesentliche Treiber. Ein anderer Treiber sind sicher auch Bezahlmethoden. Viele unserer Kunden kaufen zwar mittlerweile auf Rechnung. Das ist eine Bezahlmethode, die Retouren tendenziell unterstützt, weil ich erst dann bezahlen muss, wenn ich die Ware erhalten habe. Aber der Anteil ist vermutlich noch nicht so hoch wie beim einen oder anderen Marktbegleiter von uns. Da denke ich, ist ein zweiter Grund. Also Kategorienzusammensetzung, Bezahlmethoden.
Beträgt der Warenwert der Retoure über 40 Euro, muss in Deutschland bisher gesetzlich nicht der Kunde, sondern der Händler für das Porto aufkommen. Ab Juni wird sich das ändern. Die EU will einheitliche Regelungen. Faktisch wird die deutsche Ausnahme allerdings wohl weiter bestehen, aus Kulanz und aus Tradition, glaubt Holger Schneider, Professor für E-Commerce.
Deutschland ist ein Land der Katalogversender gewesen, also nach dem Krieg und auch nach der Wende wurde recht viel über Katalog bestellt und es gehört eigentlich zum gelernten Verhalten der Konsumenten, dass sie die Ware bei Nichtgefallen zurücksenden können. Das heißt, die Katalogversender der alten Schule haben sehr früh aus Kulanz die Ware zurückgenommen, auch nach einem längeren Zeitraum unter Umständen, sodass sich die Kunden über lange Jahre schon daran gewöhnt haben. Wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es einfach zurück.
Und so explodiert in Deutschland das Sofa-Shopping. Während der Einzelhandel im vergangenen Jahr nur um rund 1,5% zugelegt hat, kletterte der Onlinehandel nach Angaben des Bundesverbands des deutschen Versandhandels um rund 20%. Der Nettoumsatz lag bei fast 50 Millionen Euro. Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung.
1999 haben wir ein Online-Volumen in Deutschland gehabt von 1,25 Milliarden Euro. Jetzt sind wir so in etwa bei den 40 Milliarden. Also insofern ein ganz dramatisches Wachstum in den letzten Jahren, nach wie vor auf einem zweistelligen Niveau. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war es im Wesentlichen Bücher. Und dann kamen die Medien dazu, dann kam Consumer Electronics dazu. Dann kam Fashion dazu und inzwischen gibt es ja eigentlich kaum noch Kategorien, wo wir jetzt keinen Onlinehandel in einem nennenswerten Umfang dann auch sehen.
Und beim Retournieren sind die Deutschen inzwischen Europameister geworden. Bis zu 70% der bestellten Kleidungsstücke gehen zurück und rund die Hälfte in den meisten anderen Produktkategorien. Die Schmerzgrenze der Händler liegt weit oben. Schickt ein Kunde einen bereits gebrauchten Artikel zurück, droht zwar die Sperrung des Kundenkontos, aber oft erst beim zweiten oder sogar dritten Mal. Die Möglichkeit, Waren preiswert übers Internet zu vertreiben, ohne teure Mieten für Ausstellungsräume in Innenstädten bezahlen zu müssen, machen die Verluste meist wett. Trotzdem, rund 200.000 Euro Kosten verursachen schon die vergleichsweise wenigen Retouren bei Hitmeister pro Jahr.
Der deutsche Konsument ist der schwierigste, der retourniert am meisten, deutlich mehr als der Brite, als der Franzose und ich glaube der Italiener, der retourniert nur 10%. Es mag in Italien auch damit zusammenhängen, dass die Infrastruktur da nicht so toll ist. Also die italienische Post ist jetzt nicht unbedingt die performanteste. Also wir sind hier sicher im schwierigsten Markt, was Retournierverhalten der Endkunden angeht.
Und einen trifft der Trend sicher, den stationären Einzelhandel.
Ja, also ich fürchte als ein Freund des stationären Handels, dass wir in den nächsten Jahren ganz starke Auswirkungen auf stationär Geschäft haben werden. Durch den Onlinehandel, wir werden weiterhin eine massive Verschiebung haben von stationären Umsätzen hin zu Online-Umsätzen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir bis zum Jahr 2020 fast eine Verdopplung haben werden, was Online-Umsätze angeht im Non-Food-Bereich. Und insofern ist eigentlich die Entwicklung vorgezeichnet.
Handelsforscher Hudetz ist mit seiner Schätzung nicht allein. Von derzeit 9% Marktanteil, so rechnet auch der Deutsche Handelsverband, könnte der Internethandel in den kommenden 15 Jahren auf dann 20% anwachsen. Und das Triumphgeheul klingt dann vermutlich so.
Ein Beitrag von Johanna Schmeller. Gerade vor Ostern brummt die Blumenbörse in Strahlen. In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt an der Grenze zu den Niederlanden gibt es die einzige Blumenauktion Deutschlands. Schon ab 5 Uhr in der Frühe füllt sich die riesige Versteigerungshalle mit Händlern, übrigens auch am morgigen Karfreitag. Was sie in der niederrheinischen Provinz ersteigern, steht spätestens einen Tag später in den Blumenläden halb Europas. Ralf Lachmann hat den diesjährigen Auktionsbetrieb vor den Osterfeiertagen besucht.
Der Gong läutet jede Auktion ein. Konzentriert sitzen dann bis zu 600 Händler auf Rängen wie in einem Opernsaal. Die Hauptrollen spielen unten auf einer Bühne Karren samt bunter Fracht. Sie rollen automatisch vorüber, hinterlassen dabei eine blumig-frische Duftnote bis in die oberste Sitzreihe. Mit einem Kopfhörer lauschen die Händler den Ansagen der Auktionatorinnen.
So, wir machen weiter mit Rosen Red Express 60er Länge 80 gepackt von Olay. Weiter mit Candlelight 60er 60 gepackt. Einmal, eins und der eine noch. Mix im Bund 60er 60 gepackt von Olay. Zwei und einer noch.
In Strahlen gehen die Versteigerungsuhren rasend rückwärts. Einige Paletten mit Tulpen beginnen beispielsweise bei 99 Euro. Dann tickt die Auktionsuhr runter, sodass der Preis also ständig fällt. Drückt der erste Händler, sagen wir, bei 73 Euro einen Knopf an seinem Pult, legt er so selbst seinen Einkaufspreis fest. Ein niederländischer Blumenhändler erklärt:
Die Kunst liegt darin, so spät wie möglich zu drücken und trotzdem die Ware zu bekommen. Ist ja klar.
Doch, das hat jedes Mal schon so einen leichten Börsencharakter. Man lässt sich ja überraschen.
Mitsteigern mache Spaß, sagt Werner Schnitzler, Blumengroß- und Einzelhändler aus Düsseldorf. Gelbe Rosen, Tulpen und Gerbera hat er schon.
Ostern ist seit jeher ein Trend, wo hauptsächlich gelbe Blumen verkauft werden. Aber auch die schönen bunten Sträuße sind natürlich gefragt.
Deutschlands einzige Pflanzenversteigerung liegt in einer der wichtigsten Gartenbauregionen Europas. Diese reicht vom niederrheinischen Kreis Kleve weit in die Niederlande. In der 15.000 Einwohnerstadt Strahlen gründeten Deutsche und Niederländer vor fast 4 Jahren gemeinsam die Veiling Rhein-Maas. Veiling ist das niederländische Wort für Versteigerung. Zwischen den Flüssen Rhein und Maas wachsen auch die meisten der versteigerten Pflanzen. Weniges kommt aus mediterranen Importländern, etwa Olivenbäumchen. Durch Hallen groß wie mehrere Fußballfelder rollen die Karren computergesteuert weiter zu einer von Dutzenden Lkw-Laderampen. Schon wenig später sind Schnittblumen und Topfpflanzen beim Endverbraucher in zig Ländern, so Geschäftsführer Rüd Knorr.
Deutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien, Polen, Tschechien, Niederlande, Belgien und Nordfrankreich. Und der Kreis wird langsam immer größer, weil wir auch sogenannte Fernkaufsysteme haben.
Das heißt, auch online ist die Auktion zu sehen, bieten hunderte Händler mit.
Red Label 60er von Olay, 1, 2 und mehr. 4 und die 2 noch.
An einem einzigen Tag zu Ostern werden so am Niederrhein Pflanzen im Wert von weit über 1 Million Euro versteigert. Der Jahresumsatz der Veiling Rhein-Maas lag zuletzt bei 315 Millionen Euro.
Blumen für das Osterfest. Mit dieser Reportage geht unser heutiger Podcast zu Ende. Für die Technik war Lea Klug verantwortlich. Dirk Ulrich Kaufmann war am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen am Karfreitag und am Ostermontag wird es keinen Podcast geben. Die nächste Ausgabe können Sie am Dienstag hören. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende und ein besinnliches Osterfest.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.